Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 26. Januar 2024 mit
Außerirdischen,
einer Parteienfinanzierung,
Vögelchen,
Energieunabhängigkeit und Klimaanpassung,
Rentnern,
Shamjaf zu Indien,
Nazis,
einer guten Nachricht,
Gelbwesten,
einem Limerick der Woche,
dem Börsenticker,
Holger Klein
und Katrin Rönicke.
Ich habe den Verdacht, dass Nazis und Parteienfinanzierung das gleiche sind, dass wir die gleichen Themen mitgebracht haben.
Tja, da lass dich mal überraschen, ne? Nein, ist überhaupt was komplett, also meins ist komplett anders.
Das ist gut, Gott sei Dank.
Hat nichts mit Geld zu tun, glaube ich. Hat tatsächlich nichts mit Geld zu tun. Jedenfalls nicht unmittelbar. Mittelbar hat natürlich alles mit Geld zu tun, wie wir wissen.
Okay, dann bin
ich klinge heute schön onkelig, ne?
Du klingst anders als sonst.
Ja, ist ein anderes Mikrofon halt, ne?
Ja. Dann fange ich mal mit der Parteienfinanzierung an, vielleicht. Oder hattest du Nachträge?
Nee, jetzt nicht. Bestimmt hätte ich einen gehabt, aber ich habe tatsächlich diese Woche vergessen, in die Kommentare zu gucken. Es tut mir sehr leid, Leute. Ich bitte um Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor.
Oh, Mensch. Ja, dann kommen wir doch gleich zum Thema. Und zwar, also deswegen dachte ich, du, Nazis und Parteienfinanzierung könnte das Gleiche sein, weil ich steige ein mit dem wunderschönen Satz, es war keine gute Woche für die Faschisten in diesem Land. Man sieht ja, dass seit der Korrektivrecherche, also seit Korrektiv offengelegt hat, was man auch vorher schon hätte wissen können, nämlich dass Teile der AfD, die Identitäre Bewegung, Teile der Werteunion und noch so ein paar andere faschistoid eingestellte Menschen sich für dieses Land eine Zukunft vorstellen, in der Leute, die ihnen nicht passen, was meistens auf Hautfarbe oder Migrationsgeschichte irgendwie beruht, deportiert werden sollen. So. Und das hat jetzt die Bevölkerung in diesem Land auf die Straße gebracht. Und zwar auf eine Art und Weise, wie jetzt zumindest ich mich nicht erinnern kann, dass das schon mal passiert wäre. Ich bin ja aber
doch,
auch nicht ganz
doch,
so
doch,
alt.
Doch, das gab mal in München. Wann war denn das? In den 90ern gab es in München mal so ein 1/4 Million Leute-Ding oder sowas. Also was Riesengroßes an einem Ort.
Ja,
aber
eben.
Sonst, also in dieser Breite und auch eben. In diese ja, Regionalgranulierung, die da passiert ist. Also ich meine, da war ja wirklich im letzten Kuhdorf irgendwo sind noch ein paar Leute rausgegangen. Das ist schon beeindruckend gewesen, ja.
Eben, das meine ich auch. Also dass nicht nur in einer Großstadt wie Berlin dann Hunderttausende sind, ja, was natürlich auch passiert ist, wobei da die Zählungen mal wieder auseinandergehen. Polizei hat andere Zahlen als die Veranstalter, das kennen wir schon, sondern eben auch wirklich Zehntausende in kleineren Städten und Tausende in noch kleineren Städten und besonders im Osten finde ich das super und freut mich das wirklich, wirklich sehr. Und das Schöne an diesen Protesten ist ja, dass man jetzt mal die schweigende Mehrheit auf der Straße sieht. Also mir ging es in den letzten Jahren auf sehr unangenehme Weise so, dass ich das Gefühl hatte, mit seinem Antifaschismus ist man eigentlich in diesem Land alleine. So. Und die meisten, weiß ich nicht, finden es offenbar nicht ganz so schlimm, was so passiert. Also der Rechtsruck ist zwar blöd, aber mei, gibt andere und größere Probleme.
Oh, solange du weiß bist, haben ja die anderen das Problem.
Ja, genau. Ja, und jetzt habe ich, vielleicht war dieser Eindruck falsch, vielleicht haben wir die Leute unterschätzt. Vielleicht, also weil es gab, ich habe so ein Interview mit einem Protestforscher gelesen, der meinte, naja, also wenn das in so kurzer Zeit so viele sind, dann hat da schon was länger gebrodelt. Also dann ist da jetzt einfach nur irgendein Fass zum Überlaufen gebracht worden und dann ist das da auch schon länger in den Menschen angelegt gewesen, so dieses Gefühl. Und ja, finde ich super, tut sehr, sehr gut. Und ob das jetzt in ein Verbotsverfahren der AfD mündet oder nicht, das finde ich erstmal gar nicht die spannendste Frage, sondern ich finde es ziemlich cool zu beobachten, wie die AfD gefühlt zum ersten Mal seit 10 Jahren in der Defensive ist.
Ja, nicht nur das, ich meine, denen geht der Arsch auf Grundeis. Ja, ja. Überhaupt dem ganzen rechten Rand geht gerade der Arsch auf Grundeis. Ich meine, guck dir mal an, was, also ich bin ja selten auf Twitter, aber diese Woche hat sich echt mal gelohnt, ne? Mal zu gucken,
okay,
wie die da alle ausrasten. Ja. Also ich meine, das ist wirklich, also selbst Ulf Poschardt, ja, hat die AfD als woke bezeichnen.
Was?
Ja, die hat, da geht gerade, ja.
Wieso? Wie, was?
Musst du mal bei Übermedien gucken, da war sehr schön formuliert. Ich such's mal raus. Niggemeier hat das sehr schön formuliert. Ich muss mal gucken.
Ja, na jedenfalls finde ich das sehr angenehm zu sehen, weil ich hatte die letzten Jahre immer das Gefühl, dass egal was man macht, egal was, die AfD profitiert davon, behält irgendwie die Oberhand, ja, seien es jetzt die Medien, die über jedes Stöckchen springen und die Leute einladen, oder weil die Parteien, die anderen Parteien dann halt die Programmatik einfach übernehmen, weil sie irgendwie Schiss haben, oder dann halt auch die Umfragen in den Bundesländern, in denen jetzt gewählt wird. Also ich finde es sehr gut, dass sich zum ersten Mal zeigt, dass die Menschen sich dann doch für den Schutz der Demokratie offenbar interessieren. Und Schutz der Demokratie bzw. wehrhafte Demokratie ist dann auch das Stichwort zum Thema Parteienfinanzierung. Weil dann kam ja auch noch diese Woche das Bundesverfassungsgericht um die Ecke und hat entschieden, dass die NPD, die heute nicht mehr NPD heißt, sondern die Heimat, nicht mehr von der Parteienfinanzierung profitieren soll. Das Ganze jetzt erstmal für 6 Jahre, aber 6 Jahre ist auch eine lange Zeit. Also die bekommen jetzt keine staatliche Parteienfinanzierung mehr. Was auch geführt, der erste Erfolg gegen diese Partei seit, weiß ich nicht, 2 Jahrzehnten oder so, oder noch länger ist. Weil da gab es ja das Verbotsverfahren 2013. Das ist gescheitert, weil zu viele V-Männer in der NPD waren. Dann gab es noch ein Verbotsverfahren. Das ist gescheitert, weil die NPD inzwischen zu klein war. Und dass daraufhin, und das finde ich auch clever, die demokratischen Organe, also der Bundestag und der Bundesrat, gesagt haben, okay, dann ändern wir jetzt mal das Grundgesetz und schreiben da rein, dass eine verfassungsfeindliche Partei auch von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden kann. Das war sozusagen der erste Schritt in die richtige Richtung. Und genau das hat jetzt das Bundesverfassungsgericht bestätigt, dass das möglich ist. Und somit bekommt die NPD keine staatliche Parteienfinanzierung mehr. Finde ich super. Ist zwar ein kleiner Haufen nur, also irgendwie um die 3000 Leute sind da nur noch Mitglied. Die waren mal in den 60er Jahren, wusste ich auch nicht, dass die mal 50.000 Mitglieder hatten in den 60ern.
NPD war riesig, ja.
Ja, da war ich noch nicht auf der Welt, deswegen ist, fehlt mir ein bisschen der Teil der Geschichte. Und ich vermute mal, dass die meisten zur AfD übergewandert sind. Aber das ist dann halt genau die nächste Frage auch, ne? Also kann man das vielleicht auch auf die AfD anwenden oder nicht? Mal gucken.
Ich habe irgendwo im Radio diese Woche, als ich unterwegs war, habe ich ein passendes Interview gehört, wo jemand sagte, das ist zumindest ein dezenter Hinweis des Gerichts darauf, wie man der AfD auch beikommen kann.
Ja.
Bei sowas weiß man halt immer nicht, inwieweit da der Wunsch Vater des Gedanken ist. Das ist ja gerade bei diesem Thema sehr, sehr häufig der Fall, dass wir nach jedem Strohhalm greifen, um diesen Spuk zu beenden.
Naja, ich meine, bei jeder Urteilsverkündung des Bundesverfassungsgerichts werden ja auch noch ein paar Sachen dazu gesagt. Und was das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt hat, ist zum Beispiel, dass es nicht nur auf die Partei- und Wahlprogramme ankommt, wenn man, also egal jetzt, also sie haben auch gesagt, im Grunde sind die Voraussetzungen für Verbot oder Entzug der Finanzierung fast identisch. Mhm. Der einzige Unterschied ist, dass bei einem Verbot die Partei halt auch eine gewisse Stärke haben müsste, weswegen es letztes Mal bei der NPD nicht geklappt hat. Und dann guckt man sich eben alles an und wirklich nicht nur Partei- und Wahlprogramme, weil da achtet ja die AfD sehr akribisch drauf, dass da bestimmte Ziele, die sie haben, nicht drin stehen, sondern es kommt auf die wirklichen Ziele an. Und dazu herangezogen zu interpretieren, was sind denn die wirklichen Ziele dieser Partei? Da können Äußerungen der Parteiführung eine Rolle spielen. Da kann aber auch das Verhalten bestimmter Teilorganisationen, also zum Beispiel Landesverbände, eine Rolle spielen. Das heißt, die Veröffentlichung von Bernd Höcke, ja, der hat ja relativ deutlich aufgeschrieben, wie er sich das alles hier so vorstellt in Deutschland. Das ist dann nicht mehr nur seine Privatmeinung, sondern für so ein Verfahren, egal ob jetzt für Verbot oder Finanzierung, tatsächlich relevant. So. Dann haben sie aber auch noch gesagt, und das relativiert das Ganze wieder, dass das zwar alles toll ist und wehrhafte Demokratie und so weiter wichtig, aber das hat alles einen absoluten Ausnahmecharakter. Also sie werden immer äußerst restriktiv, sprich absolut vorsichtig sowas auf Parteien anwenden. Das heißt wiederum, dass sie im Zweifelsfall sowohl Verbot als auch Entzug der Finanzierung ablehnen werden. So, deswegen, genau, kann sich jeder jetzt aussuchen, ob er das eine oder das andere mehr gewichten will. Aber ich fand es eine super Woche wirklich für Leute, die die Demokratie schützen wollen.
Ich habe inzwischen gefunden, drei Dinge eigentlich. Also ich habe ein bisschen was durcheinander gebracht. Also Niggemeier hat über das mutmaßliche zahlende Publikum der Welt geschrieben, weil nur die kommentieren dürfen. Und da hat Niggemeier den Satz geschrieben, sehr schön, dass ausgerechnet die Welt sich vorwerfen lassen muss, gleichgeschaltet zu sein und zum Beispiel die Grünen nicht zu kritisieren, muss ihrem Chefredakteur Ulf Poschardt besonders schmerzen. Das andere, womit ich das jetzt vermischt hatte, war anscheinend, also ich gucke Twitter, gucke ich natürlich nur von hinten, ne? Also ich gehe jetzt nicht so. Poschardt scheint einen Artikel in seinem Blatt geschrieben zu haben oder auf seiner Webseite, wo das Sharepick die Überschrift hat, gegen Marktwirtschaft und Wachstum, so links und grün ist die AfD.
So. Okay.
Ich habe diesen Artikel nicht gelesen, weil ich habe ja mal vor ein paar Jahren dieses Weltexperiment gemacht, wo ich ausschließlich die Welt gelesen habe, eine Woche lang festgestellt habe, dass das wirklich absolut nichts bringt, eher schadet, nur diese Zeitung zu lesen. Und darum interessiert mich halt nicht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie was verpasst hätte, insbesondere nicht bei dem, was Poschardt schreibt. Das ist, finde ich, in der Regel immer ein bisschen unterfordernd bei ihm. Das andere war, die große Demo in München waren 400.000 Menschen. Mhm. Und das war eine Lichterkette im Dezember 1992. Mhm. Also es ist lang genug her, um es nochmal wiederholen zu können. Auch. Ja.
Ja, cool.
Gut, kommen jetzt meine Nazis.
Deine Nazis.
Genau, meine Nazis. Ich weiß nicht, kennst du das Good Impact Magazin?
Ich habe davon schon mal gehört.
Die hießen früher mal Enorm. Das war ist auch so ein, ist nicht das wirklich links. Aus, oder? Aber ja, genau. Ein ökosoziales Wirtschaftsmagazin ist das. Und die zitieren aus einer Dissertation aus dem Jahr 2019. Da hat sich eine Doktorandin mal angesehen. The Success and Failure of Right-Wing Populist Parties in the Benelux. Hm. Also Erfolg und Misserfolg rechtspopulistischer Parteien in den Benelux-Ländern. Und was sie gesehen hat, ist ganz interessant. Ich mischzitiere jetzt, also teilweise sind es meine eigenen Sätze, teilweise von ihr, beziehungsweise nicht von ihr, sondern es ist auf Englisch und ich habe es mit DeepL übersetzen lassen. Also sie hat gesehen, dass die Nachfrage nach rechtspopulistischen Parteien in der gesamten Benelux-Region relativ konstant ist, während das Angebot an solchen Parteien in Wallonien und Luxemburg schwächer war als in Flandern und den Niederlanden. Belgien, ne, besteht aus Flandern und der Wallonie. Wallonie ist der französischsprachige Teil. Das heißt, die Leute sind überall ungefähr gleich gebildet, von gleichem ökonomischen Stand und auch gleich rechtsextrem. Die wählen aber unterschiedlich. Da hat sie sich gedacht, woher kann das denn kommen? Und diese soziodemografischen Daten helfen nicht. Und dann hat sie sich auf einen breiteren Kontext bezogen, in dem der Parteienwettbewerb stattfindet. Und der Parteienwettbewerb findet halt da statt, wo die etablierten Parteien sind und wo die Medien sind. Weil die zusammengenommen als Gatekeeper fungieren, schreibt sie, in dem Sinne, dass sie den Zugang zum Wahlmarkt erleichtern oder behindern können. Und durch die Politisierung von Themen, die traditionell der populistischen und radikalen Rechten gehören, insbesondere das Einwanderungsthema, können sie günstige Gelegenheitsstrukturen schaffen für das Gedeihen rechtspopulistischer Parteien. So. Und das haben die Medien in der Wallonie schon in den 1990er Jahren kapiert und haben was eingerichtet, das sie Cordon Sanitaire Médiatique nennen. Also Medienpufferzone.
Ich dachte Medienhygiene wegen Sanitär.
Medienhygiene. Amt für Medienhygiene. Das gründe ich. Da werde ich Chef von. Dann könnt ihr was erleben, Freunde. Super. Ja, so, also interessanterweise ist dieser Cordon Sanitaire ist ziemlich genau das, was ich seit vielen, vielen Jahren auch von unseren Medien verlange. Nämlich vor allen Dingen auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die gehen sogar darüber hinaus. Also ich sage ja nur, redet nicht mit AfD-Funktionären. Hm. Was die Wallonie macht, ist, die sagen, die rassistische, also Menschen, die rassistischen und demokratiefeindlichen Gruppen auch nur nahestehen, die bekommen keine Plattform. Die kriegen keine Einladung zu Live-Interviews, keine Einladungen in die Talkshows. Das macht der Öffentlich-Rechtliche da. Die kommerziellen Sender, die meisten Printmedien in der Wallonie machen da mit. Und das Coole ist, und darum ist es eine Pufferzone, es ist auch das, was ich ja sage, redet nicht mit den Nazis, redet aber über sie, beziehungsweise adressiert die Themen, die sie adressieren, weil wenn es irgendwo stinkt, riechen es als erstes die Radikalen. Was sie machen ist, sie zitieren die Faschos, also die reden mit den Faschos, zitieren die Faschos, zitieren die aber nur dann, wenn die Zitate kontextualisiert werden und antidemokratische Inhalte als solche eingeordnet werden können. Reden von den PolitikerInnen aus dem Spektrum werden nicht direkt übertragen, sondern werden von ReporterInnen zusammengefasst. Also genau das ist wirklich, das ist total krass. Das sage ich seit 10 Jahren, ja. Seit es diesen Laden gibt, sage ich das. Und seit ich mit meinem ersten und einzigen AfD-Interview mal gescheitert bin, sage ich, nein, wir müssen es anders machen. Und auf mich hört keiner. Und da gibt's das als Wissenschaft. Fand ich total cool. Das war jetzt Belgien. In Luxemburg gibt es keine so eine formelle Absprache wie in Belgien, aber anscheinend gibt es da so einen informellen Konsens, der ähnlich vorgeht. Das Ganze ist eine Dissertation, die ist online, ist jetzt auch nicht irgendwie so ein so Donald Trump Uni oder sowas, sondern ist Cambridge. Ist online, kann man kostenlos nachlesen, wer es mal selber lesen will. Die letzten Wahlen übrigens in der Wallonie waren 2019. Das heißt, die nächsten sind dieses Jahr teilweise parallel zu den Europawahlen im Juni. Dann gibt es nochmal regionale im Oktober. Und ich bin echt gespannt, ob der Cordon Sanitaire gehalten haben wird oder ob der Rest Europas so stark dahin strahlt, dass sie ja vielleicht nicht von alleine die Kraft aufbringen können, sich dagegen zu stellen. Falls er nicht gehalten hat, Postdocs vor. ihr wartet noch eine neue Dissertation auf euch, die ihr selber schreiben könnt. Das war mein Nazi-Thema. Ich habe was mitgebracht.
Ja.
Neues vom Maschinenplaneten. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dir darüber im Klaren bist, dass es im Sonnensystem einen Maschinenplaneten gibt. Mhm. Und das ist der Mars. Der Mars ist ausschließlich von Maschinen bevölkert. Finde ich total abgefahren, die Vorstellung.
Und ist das jemals gerade Science Fiction oder ist das irgendwie eine besondere Auslegung des Wortes Maschine, die ich nicht verstehe?
Naja, sind das keine Maschinen? Das sind die ganzen Sonden, die da oben rumfahren, rumwuseln und so weiter. Eins von dem, was da rum nicht nur fährt, sondern fliegt, ist Ingenuity. Das ist dieser kleine Mars-Hubschrauber. Mhm. Der war im Februar 2021 mit dem Rover, dessen Namen niemand aussprechen kann. Perseverance. Da hochgeschickt worden. Darum nennen wir ihn alle Percy. Ja. Weil man will immer Percy. Also ist zwar vor 3 Jahren ist er da hochgeschafft worden. Das Ding ist knapp 2 Kilo schwer und ist tatsächlich das erste Flugzeug, das überhaupt auf einem anderen Planeten unterwegs ist. Ja, also selbstständig sich da in der Atmosphäre bewegen kann. Das Ding sollte eigentlich nur 5-mal geflogen sein, so als Proof of Concept. Guck mal, wir können auch auf dem Mars einen Hubschrauber fliegen. Ist dann aber 72-mal geflogen, mehr als 2 Stunden Gesamtflugzeit, ist 14-mal weiter rausgeflogen, als er eigentlich gesollt hätte. Und es ist ein super bemerkenswertes Ding. Das kann sich alleine landen. Das hat einen Notfallmodi und alles Mögliche. Und das Krasse daran ist halt, du zum Hubschrauber fliegen brauchst du halt Luft. Und da ist auf dem Mars echt wenig von. Also sie ist extrem dünn. Außerdem ist es arschkalt. Also spätestens, wenn die Sonne weg ist. Und dem friert auch immer der Computer ein und taut dann wieder auf und resettet sich und so. Super spannend. Kann alles bei der NASA nachlesen. Besonders spannend ist das, wenn man bedenkt, dass mir hier neulich bei +1 Grad der Akku in meinem Rekorder ausgefallen ist, während ich ein Interview aufgenommen habe. Naja, vor ein paar Tagen hat beim Landen, also so rumgeflogen, wollte landen. Und dann ist kurz die Funkverbindung zu Percy ausgefallen. Keiner weiß warum, keiner weiß, was passiert ist. Als die NASA dann wieder hingucken konnte und was gesehen hat, stand Ingenuity da rum, ganz normal, also ist tatsächlich auf seinen Füßen gelandet, hat aber kaputte Rotorblätter und jetzt kommt er nicht mehr hoch.
Was ist passiert? War es
keiner weiß es.
War es ein Marsvogel? Ja.
Ich habe auch schon gedacht, wenn da mal nicht Vandalismus im Spiel war. Ne? Nee, also ja, sie wissen es noch nicht. Sie müssen es noch untersuchen. Was ist? Ich finde es auch ein bisschen seltsam, weil das Ding kann eigentlich selbstständig landen und so. Also eigentlich braucht er die Funkverbindung gar nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ja, das war's jetzt. Leb wohl, kleiner Hubschrauber.
Oh, Mensch. Oh. Ich habe 2 Nachrichten zum Thema Klima und Energie diese Woche mitgebracht. Und zwar eine aus Deutschland und eine aus Irland. Ich fange mal bei Deutschland an, weil das betrifft uns mehr. Da hat nämlich der Fachrat Energieunabhängigkeit, der dafür da ist, Deutschland und die Bundesregierung zu beraten, wie man energieunabhängig wird, wie der Name schon sagt, eine Art Finanzierungsstrategie vorgelegt, weil das ist ja immer das Wichtige bei diesen ganzen Themen, ne? Transformation, wie können wir das denn finanzieren oder wie können wir das denn am besten machen, um unabhängig von zum Beispiel Gas zu werden. Und das ganz große Thema, was hier auf der Agenda stand, war natürlich Heizungen. Weil wir alle wissen, ne, der Gebäudesektor ist mit dem Verkehrssektor zusammen ja einer der beiden Sektoren, die am meisten zurückhängen, wenn man unsere Klimaziele als Bundesrepublik Deutschland anschaut. Und wo es aber auch gleichzeitig am meisten zu tun gibt und eben auch viel einzusparen gibt. Und jetzt ist ja gerade, weiß gar nicht, ob nach dem ganzen Hickhack sowas Leute überhaupt noch mitbekommen. Es gibt jetzt eine Förderung für klimaschonende Heizungen, also wenn man zum Beispiel Eigentümerin oder Eigentümer von einem Haus oder einer Wohnung oder irgendwie einem Gebäude ist, an dem man die Heizung austauschen kann selbst, dann kann man, wenn man weniger als 40.000 Euro Jahreseinkommen hat, bis zu 70% Zuschuss bekommen. So, und eines der Probleme war eben, oder die große Frage, woher sollen eigentlich Leute, die so wenig Geld im Jahr verdienen, die restlichen 30% nehmen? So.
Und Kredit?
Ja, Kredit ist halt dann auch die Frage, wie kreditwürdig sind die, wie gut funktioniert das? Also es gibt
aber ich habe doch ein Haus, damit bin ich da automatisch für zumindest diese
30%. Wenn es abbezahlt ist, oder? Ist es auch sonst nicht, auch sonst einfach, das weiß ich, mit sowas kenne ich mich ja nicht aus, bin okay. Ja keine Besitzerin. Aber anscheinend ist es ein Problem, ne? Sonst hätte sich der Fachrat ja nicht damit beschäftigt. Und die haben jetzt gesagt, naja, also damit das Ganze funktionieren kann, sollte der Staat einfach als Bürger für diese Leute, die sich es nicht anders leisten können, auftreten. Also quasi eine staatliche Bürgschaft, die tatsächlich auch so funktioniert. Und sie schätzen übrigens, dass das 1,5 Millionen private EigentümerInnen betrifft. Also dass die so große finanzielle Probleme hätten, dass sie den Heizungstausch nicht einfach so finanzieren könnten. Mhm. Und die sagen, ja, da müsste es so eine Art Ausfallbürgschaft durch den Staat geben und dann würde dabei nämlich das Geld durch den Staat direkt an die Firma überwiesen werden, die den Heizungstausch vornimmt. Und der Staat muss sich das dann entweder von dem Besitzer zurückholen oder wenn es da kein Geld gibt, gibt es da halt kein Geld. Aber so
naja,
ist
dann zumindest. Dann wird halt das Haus gefändet. Also das ist, da ist der Staat ist da in einer sehr, sehr guten Position. Der ist in einer besseren Position wahrscheinlich sogar als eine private Bank, die da einen Kredit vergibt oder sowas.
Das kann ich auch wiederum nicht einschätzen. Jedenfalls fand ich das einen guten Vorschlag, weil damit eben dann auch sichergestellt wäre, und zwar staatlicherseits sichergestellt würde, dass alle diesen Tausch machen können. Und das ist nur einer von mehreren Vorschlägen.
Und das ist ja auch gar nicht so, ich finde das gar nicht so fernliegend. Ich meine, die Bundesrepublik macht das über Auslandsinvestitionsbürgschaften zum Beispiel, machen die das ja auch. Also wenn irgendwie ein fetter Konzern irgendwo in, weiß ich nicht wo, in China oder sonst wo investieren will und das ist riskant, gibt's ja auch. Ich glaube, das sind diese Hermes-Kredite oder Hermes-Kreditbürgschaften heißt das Ding.
Hermes-Bürgschaften, ja.
Faktencheck. Das heißt, der Staat ist das eigentlich auch schon gewohnt und der hat vielleicht sogar Strukturen, die das unterstützen würden.
Ja, also ob jetzt dann direkt bei 1,5 Millionen privaten Menschen, sind es vielleicht nochmal andere Strukturen, die da aufgebaut werden müssen. Aber prinzipiell ist es ein System oder eine Art Finanzierung, die man kennt. Ja, das stimmt. Und eine andere sehr charmante Idee fand ich, dass sie den Stadtwerken gerne eine neue Rolle geben würden, weil das ist ja auch eines der großen Themen. Die Stadtwerken sind ja teilweise die Betreiber der Gasnetze. Das heißt, ihr Geschäftsfeld momentan ist irgendwie mit den Gasnetzen noch Geld zu verdienen. Und der Fachrat sagt, na, da müssen wir denen halt ein neues Geschäftsfeld geben. Warum bieten die Stadtwerke nicht den Eigentümern und Eigentümerinnen Mietheizungen an? Sodass man nicht die hohen Ausgaben auf einen Schlag hat, sondern man leiht quasi die Heizung und zahlt jeden Monat einen Abschlag an die Stadtwerke dafür. Fand ich auch eine interessante Idee, weil ich bin ja eh Freundin davon, nicht immer alles selbst zu besitzen, sondern zu leihen. Ja. War ein.
Ich überlege gerade, wie, und dann kommen die Stadtwerke und bauen mir eine Heizung in den Keller.
Und
dafür, und ich zahle die sozusagen ab. Also im Grunde geben die Stadtwerke mir Kredit, um mir eine Heizung zu kaufen, so ungefähr.
Ja. So ungefähr. Oder man berechnet dann halt, okay, wie lange wird die wahrscheinlich halten, bis eine neue her muss, und über die Jahre gerechnet zahlst du dann im Monat eine Miete, die wahrscheinlich ein bisschen über dem liegt, oder weil sonst wäre es kein Geschäftsfeld für die Stadtwerke, was die Anschaffung letztendlich kostet. Genau.
Das stelle ich mir eigentlich ganz clever vor, weil in dem Moment, wo das nicht meine Heizung ist, sondern die den Stadtwerken gehört und ich die nur gemietet habe, miete ich ja wahrscheinlich auch einen ordentlichen Kundendienst.
Ja,
das heißt, ich muss nicht irgendwie quer durch die Botanik telefonieren, um einen Handwerker zu kriegen, sondern ich rufe einfach die Stadtwerke und sage, euer Gerät ist kaputt, mach mal.
Ja.
Cool.
Also fand ich auch eine super Idee. Genau, und letztendlich, die betonen auch nochmal, wie wichtig das eben wirklich ist, sich nicht nur vom Gas aus Russland zu emanzipieren, sondern die sagen eben auch, dass, und das war ja leider bisher die Strategie von Robert Habeck, sowas wie Flüssiggasimporte aus den USA und Katar sehen sie halt auch kritisch. Sie sagen, naja, letztendlich gehen wir damit nur neue Abhängigkeiten ein, und das ist auch wieder riskant, und es führt vor allem eben auch nicht aus der Klimakrise raus. Deswegen steht für sie eben wirklich die Unabhängigkeit von Gas und von Flüssiggas generell ganz oben. Und der Sprecher des Fachrats meinte dann, wenn wir jetzt handeln, dann können wir Deutschlands Abhängigkeit von Erdgas um 78% reduzieren. Teuer wird's. Also die sprechen von über 500 Milliarden Euro bis zum Jahr 2045. Das sind immerhin 20 Jahre, also das ist jetzt auch nicht alles auf einen Schlag, aber es wird was kosten, das wissen wir ja aber auch. Und davon wird der größte Teil tatsächlich auf den Gebäudesektor entfallen, weil, ja, wie ich schon sagte, der eben mit am meisten hinterherhängt.
Wo du das sagst, fällt mir ein, das ist schon ein älterer Artikel gewesen, irgendwann aus dem letzten Jahr, über den bin ich weiß gar nicht, über wo man sich halt so langklickt, gestolpert. In Berlin haben wir ja ein großes Fernwärmenetz. Mhm. Da gibt es irgendwie eine Wasserstoffstrategie, also diese Wärme mittel- oder langfristig mit Wasserstoff zu erzeugen. Und das scheint eine ganz, ganz schlechte Idee zu sein. Ich habe wirklich nur kurz überflogen. Irgendwie gibt es da ein Kostenproblem. Also es kann passieren, dass Wasserstofffernwärme fürchterlich teuer wird. Zumindest in Berlin. Ich weiß nicht, wie es irgendwo anders aussieht. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Vielleicht ist das ja was irgendwie in anderen Regionen auch von Belang ist oder nicht. Also ja, fiel mir nur gerade ein. Also ist wieder so, kann auf die Liste mit, wo Wasserstoff vielleicht doch keine gute Idee ist.
Ja. Absolut. Naja, und die andere Nachricht kommt aus Irland, wie ich schon kurz angekündigt habe. Die haben auch einen Bericht vorgelegt, also das ist kein Fachrat, aber deren Environmental Protection Agency, die EPA, hat einen Bericht vorgelegt, der aufzeigt, wo steht Irland eigentlich gerade so klimazieltechnisch und was müsste eigentlich getan werden, um sich auch an die extremsten Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Die wenig überraschende Erkenntnis, die sie zuerst machen, ist eben, also je stärker wir jetzt sofort was machen, desto günstiger wird es nach hinten raus. Ja, es ist keine neue Erkenntnis. Aber sie sagen eben auch, dass sie ganz zuversichtlich sind, dass wenn wir es alle schaffen, dass wir den, und das meinen sie dann auch global, dass wir den CO2-Ausstoß auf netto null bis 2050 reduzieren können, dass dann, und das finde ich so einen schönen Satz, den man echt öfter sagen müsste, die jüngeren Generationen noch erleben werden, wie sich das Klima über die Jahre langsam wieder normalisieren wird.
Weil das muss ja auch ein aberwitziges Gefühl dann sein, falls es jemals dazu kommt, also dabei zuzugucken.
Ja, weil ich finde, manchmal ist man so überwältigt und ohnmächtig, wenn man über Klimathemen redet, aber wirklich zu sagen, die jüngere Generation, also die Jugendlichen und unsere Kinder, die werden noch davon profitieren können. Die werden das erleben, wenn wir jetzt was tun. Das ist ein, finde ich, sehr, sehr starker Satz. Naja, und für Irland ist es besonders wichtig, weil das würde heißen, dass sie bis 2050, also bis ungefähr zur Mitte des Jahrhunderts, eine Temperatursteigerung von unter 1 Grad bekämen. Das ist weniger, als wir jetzt schon haben. je länger sie es verzögern, also sie haben dann auch ein Worst-Case-Szenario ausgerichtet, dann würden sie eher 3 Grad Erwärmung, also jetzt nur auf der Insel, bekommen. Ja. Und für Irland besteht die Bedrohung halt vor allem darin, dass der Meeresspiegel ansteigt natürlich, Aber auch, die haben jetzt diesen Winter krasse Stürme gehabt und Unwetter, also wo dann auch teilweise Strom weg war und Leute evakuiert wurden, also richtig krass. Und das wird sich natürlich auch nochmal verschlimmern in den nächsten Jahrzehnten. Und was ich auch krass fand, besonders besorgniserregend ist, dass die Wasserversorgung auf der Insel dann auch nicht mehr sichergestellt wäre. Also die Trinkwasserversorgung.
Wie, warum? Was?
Naja, wegen der Fluten zum einen und eben auch wegen, ja, hauptsächlich eigentlich wegen der Fluten und wegen der Unwetter.
Ich überlege gerade, haben die Grundwasser da oder wo holen die ihr Trinkwasser her? Haben die Grundwasser? Nehmen die Schmelzwasser?
Ich glaube, die haben die müssten Grundwasser haben. Aber
Faktencheck.
Ja, genau. Naja, und unterm Strich kann man sagen, dass so die Transformation, das ist ein längerer Text, der da genau schreibt, was muss passieren in Irland. Das sind genau die Maßnahmen, die wir auch alle machen müssten, dringend. Und die hinken auch hinterher, also im Vergleich zu dem, was sie eigentlich tun müssten. Sie haben aber natürlich den kleinen Vorteil, dass sie ein sehr kleines Land sind mit einer relativ überschaubaren Bevölkerung. Und das hat zumindest in der Vergangenheit schon häufiger dazu geführt, dass notwendige Politik einfach gemacht wurde. Also schneller als hier bei uns, wo dann noch irgendwie, weiß ich nicht, der Bundesrat gefragt wird und ich weiß nicht was, das gibt's da alles nicht. Deswegen vielleicht wird Irland irgendwann das europäische Land sein, wo wir hingucken können, wenn wir wissen wollen, wie könnte es denn gehen. Habe ich so gedacht, als ich das gelesen habe. Noch hinken sie aber genauso hinterher wie wir.
Während wir das alles nicht mehr miterleben, wenn du vielleicht, ich vielleicht nicht mehr, weil ich das ja...
Hoffentlich noch erleben. Also.
Ja, ich gehe in 10 Jahren in Rente. Nee, zwar, ja, aber so ungefähr. Ich wollte eine schöne Überleitung zum Rentner da sein. Also das Statistische Bundesamt gibt bekannt, gut 40% der RentnerInnen haben weniger als 1250 Euro netto. Da sind wir, ne, da geht's um gesetzliche Rente natürlich. Ne? Wie viel da jetzt irgendwie noch auf irgendwelchen Sparbüchern liegt und so, weiß man immer nicht. Ist ja immer ein beliebtes Argument dafür, dass das alles ja gar nicht so schlimm ist mit der Altersarmut.
Ja, aber wissen
aber wir. Aber wie viel, eben wissen wir ja. Genau, das ist halt, dass Politiker sagen dann, also vor allen Dingen so FDP, CDU, CSU, also alles so rechts der Mitte, die sagen dann immer, ja, die haben ja auch noch andere Einkünfte. Aber keiner sagt, wie viel und wie viele das sind. Es geht auch, schlimmer geht's auch. Also schlimmer geht ja immer. Ein gutes Viertel der RentnerInnen hat weniger als 1000 Euro im Monat.
Wow.
So. Auftritt Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Der Gesamtverband hat einen Auftrag gegeben, ans Prognos-Institut eine Kurzstudie zu machen und die Frage zu beantworten. In welchen Regionen Deutschlands haben Rentnerinnen und Rentner viel von ihrem Geld und wo ist das Leben im Alter überdurchschnittlich teuer? Angeguckt haben sie sich in einer Kurzstudie, also haben wirklich nur ganz wenig Parameter genommen, angeguckt haben sich die Lebenshaltungskosten und das Alterseinkommen. Bei der Lebenshaltung haben sie sich die Wohnkosten angeguckt, bei der Rente haben sie genommen die regionale Kaufkraft der gesetzlichen Rente. Sie schreiben, sie haben nur die gesetzliche genommen, weil das für viele Menschen die Haupteinkommensquelle im Ruhestand sei. Über 60% der Alterseinkommen würden die Menschen im Ruhestand aus dieser gesetzlichen Rente ziehen, was ein Hinweis darauf ist, wie groß die anderen Einkommen sein könnten oder zumindest wie viele Leute andere Einkommen haben. Ergebnisse sind interessant. Also Binse oder hätte man sich jetzt auch denken können. Es gibt ein ausgeprägtes Stadt-Land-Gefälle. In den Städten ist es teurer als auf dem Land. Das Preisniveau ist in Ostdeutschland geringer als im Westen. Also es gibt ein West-Ost-Gefälle, so muss man es nennen. Die Renten sind in Ostdeutschland, das ist absolut kontraintuitiv jetzt, die Renten sind in Ostdeutschland im Schnitt spürbar höher als in Westdeutschland.
Jetzt wegen der Lebenshaltungskosten oder nein?
Nee, die Renten generell sind höher.
Ach so, genau. weil Frauen gearbeitet haben.
Genau, also es wird länger gearbeitet, die Frauen arbeiten und darum, also die haben im Schnitt länger gearbeitet, es arbeiten im Schnitt mehr Frauen in Vollzeit und darum haben die im Schnitt, alles im Schnitt, höhere Renten. Aber ich finde das so, das ist so kontraintuitiv, weil im Osten haben sie alle kein Geld und so, weißt du? Ja. Daraus folgt dann letztlich, dass im Osten die Rentenkaufkraft höher ist als im Westen. Vor allen Dingen in den Ballungsräumen. Es ist wirklich ganz wichtig. Es gibt bei Prognos eine schöne Seite mit Fragen und Antworten. So nach dem Motto, was habt ihr genau untersucht? Was sagt die Arbeit aus? Was sagt die Arbeit nicht aus? Ist ja auch mal ganz schön, sowas dazu zu schreiben. Besonders schön fand ich Nummer 12, Frage Nummer 12. Was kann ich für meine Region und meine Altersvorsorge daraus ableiten? Allgemein zeigt sich, dass eine langjährige, sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit der Schlüssel für auskömmliche Alterseinkommen ist. Und was ich noch spannender finde, ist, es sind nicht unbedingt die wirtschaftlich stärksten und damit einkommensstärksten Regionen, in denen Menschen im Alter über hohe Renten verfügen. Im Gegenteil, zumeist sind es genau diese Regionen, in denen das Preisniveau verhältnismäßig hoch und damit die Kaufkraft der Rente eingeschränkt ist. Wichtig, alles im Durchschnitt, your mileage may vary. Wer auch immer das jetzt hört und sagt, bei mir ist viel schlimmer oder jubelt, weil sie sagen, bei mir ist viel mehr, ne? Wo man hin soll, ist übrigens, also wo du für die Rente am meisten kriegst, Gera, Chemnitz, Cottbus, Görlitz und der Kreis Spree-Neiße. Und am schlechtesten dran bist du in Bitburg-Prüm.
Okay.
Regensburg, Garmisch-Partenkirchen, im Berchtesgadener Land und in Freiburg im Breisgau.
Das wundert mich alles nicht.
Nee, ne? Und beim Gesamtverband, da gibt es dann auch eine klickbare Grafik, da kannst du halt gucken, wie es bei dir zu Hause aussieht. Der Bundesdurchschnitt sind 1036 Euro Rentenkaufkraft. In Berlin sind es 1046, also wir liegen da so ziemlich genau in der Mitte.
Okay, das heißt, hier kann man noch gut leben von seiner Rente.
Okay. Nee, das ist so Mittelfeld, ne? Das ist schon Mittelfeld. Okay. Also besser wäre es in Cottbus.
Ja, klar.
Aber okay. Cottbus.
Aber schlimmer wäre es in Freiburg.
Schlimmer wäre es in Freiburg. Ja. Oder Berchtesgaden, wo ich diese Woche auch war. Ja. Was ich daran ganz spannend finde, ist, ich finde das trotzdem ein bisschen kontraintuitiv, weil man fährt so durchs Berchtesgadener Land und alles ist geleckt und alles ist schön und alles ist herausgeputzt und so. Alle fahren dicke Autos. Es ist halt eine sehr, sehr wohlhabende Gegend. Aber anscheinend gibt es in dieser sehr wohlhabenden Gegend nicht wenig Menschen, die vergleichsweise geringes Durchschnittseinkommen haben über ihr gesamtes Leben, sodass die Rente dann vergleichsweise niedrig ist, sodass die durchschnittliche Rente in dieser Region dann auch nicht so viel besser ist als irgendwo anders. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Andererseits, wenn du dir hier irgendwo im Discounter eine Buttermilch kaufen gehst, die werden jetzt an der Kasse nicht ein Drittel mehr verdienen, nur weil der Discounter in Berchtesgaden steht, statt in Brandenburg an der Havel.
Ja.
Aber das sind so Gedanken, die macht man sich ja nicht. Wenn man so rumfährt, da ist man ja immer nur begeistert davon. Oh, guck mal hier.
Also schön ist es.
Ja, sicher. Ich meine, Oberbayern, Berchtesgadener Land, Allgäu, diese Region, das ist ja so traumhaft schön. Ich kann schon verstehen, dass es da zieht, wenn du den Leuten erzählst, dass mit dem Windrad die Landschaft verschandelt wird, weil das wird sie. Ja, da ist ja selbst ein bunter Mülleimer verschandelt, da schon die Landschaft.
Na je. Na gut, schauen wir doch mal von Berchtesgadener Land nach Indien mit Hisham Jaff diese Woche. Denn in Indien ist ja, wir hatten es vorhin schon, dieses Jahr sind viele, viele Wahlen, unter anderem eben auch in Indien. Und da hat der jetzige Regierungschef Narendra Modi diese Woche, ich glaube, man könnte sagen, den Wahlkampf eingeläutet mit einer ziemlich pompösen Veranstaltung. Und zwar wurde ein Tempel eröffnet. Was da los war und warum das interessant ist, das erzählt uns die Sham.
Ja, das war das Ereignis eigentlich diese Woche in Indien am 22. Januar. Ungefähr 8000 Menschen waren eingeladen, darunter auch viele Stars, viele Geschäftsleute. Es ist einfach ein prunkvoller Tempel in der nordindischen Pilgerstadt Ayodhya eingeweiht worden. Die Einweihung dieses Tempels ist hochbrisant, sehr politisch als auch kulturell sehr bedeutsam. Die Einweihung ist bereits seit mehreren Jahren ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Vor allem seitdem man vor mehreren Jahren, so circa vor 20 Jahren herausgefunden hat, dass sich womöglich ein Tempel unterhalb der Moschee, die seit dem 16. Jahrhundert genau dort stand, befunden hat. Diese Erkenntnis hat sehr viele Menschen damals sehr aufgebracht. Viele Hindus glauben, nämlich dass genau dort Lord Ram geboren wurde, weshalb der Kriegerkönig in Ayodhya oft als Kind dargestellt wird. Und es gab einen sehr, sehr langen Streit. Und nach diesem langen Streit, ja, zerstörten radikale Hindus 1992 die Babri-Moschee, die Babri-Masjid. Es sind ungefähr 2000 Menschen gestorben. Also es ist eigentlich ein riesen politisches Ereignis, was am 22. Januar passiert ist. Ist alles jetzt nicht nur so sehr politisch, auch juristisch wurde 2019 eine Entscheidung gefällt vom obersten Gericht des Landes, das entschieden hatte, dass Hindus das Recht hätten, auf diesem umstrittenen Stück Land ihren Tempel zu bauen. Dann kam sozusagen die juristische Bestätigung dieser, ja, nicht der Gewalttat, sondern dieses Glaubens von vielen Hindus. Genau, und seine Bedeutung Von diesem Ort haben radikale Hindu-Gruppen mit der von Mekka für Muslime oder dem Vatikan für Christen verglichen. Und genau, jetzt ist der Ram-Tempel in Ayodhya. 3 Jahrzehnte später, also nach der Zerstörung der Moschee, wurde dann nach diesem Urteil vom obersten Gericht unter Modi das Gelände einer Stiftung zum Bau eines Tempels übergeben. Im Januar 2020 legte dann Modi den Grundstein, also es ging dann recht fix, und das galt sozusagen auch so ein bisschen als Teilsieg, weil auch die BJP, also seine Partei, sehr auch so dieser Ram Mandir, dieser Tempel, ist ein großes Puzzlestück seines Narrativs von der BJP. Der Tempel sowie die Beendigung des Sonderstatus des muslimisch geprägten Bundesstaates Kaschmir, das ja auch passiert im 2019, das gehörten alles zu seinen Kernversprechen. Und eigentlich ist er auch ziemlich, ja, popular momentan. Es gab aber nicht Zuspruch bei allen, vor allem auch nicht bei allen Hindus. Einige wichtige Vertreter des Hinduismus hatten im Vorfeld ihr Kommen abgesagt, meinten, dieser sehr religiöse Ort, diese Zeremonie sei zu einer politischen Show geworden. Auch Teile der Opposition haben das Ganze boykottiert, haben die Einweihung als eine Art Modi-Veranstaltung betitelt. Das sagte der Kongressführer Rahul Gandhi. Auch sein Parteikollege Kamal Nath, der auch Ex-Ministerpräsident von Madhya Pradesh war, sagte, ja, die BJP hat den Ram-Tempel ja nicht gepachtet. Er gehört der gesamten Nation. Aber manche sehen genau in dem Bau des Ram-Tempels leider auch das Ende des indischen Säkularismus, da sich Politik und Religion unter der BJP immer mehr vermischen. Vor allem Minderheiten, also Muslime unter anderem, fürchten, dass weitere Moscheen weichen müssen, unter denen Tempel vermutet werden. Und einige weitere PolitikerInnen, die sagen, ja, diese Einweihung ist ein Zeichen für eine zunehmende Hinduisierung des ganzen Landes. Und wir haben ja auch recht viele religiöse Minderheiten in diesem Land. Beispielsweise die Muslime, die sind dabei die größte Minderheit und machen gut ungefähr 14% der Bevölkerung aus. Ja, also wie du schon gesagt hast, manche Beobachter sagen auch deswegen, dass mit dieser Einweihung des Tempels 22. Januar eigentlich der Wahlkampf offiziell begonnen hat, sagen, dass diese Einweihung eben Modis Instrument sei, um seinen Einfluss auf die Hindu-Wählerschaft zu festigen, dass man jetzt genau so die Narrative weiterführen möchte. Guck mal, wir haben hier Megaprojekt nach Megaprojekt, hier haben wir Erfolg nach Erfolg, auch am obersten Gericht, uns wird immer Recht gegeben. Und ja, da sind sehr viele Hindus sehr angetan. Ich habe noch was ganz Lustiges herausgefunden über diese Einweihung. Also da kann man sich auch online ein paar Videos dazu anschauen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr prunkvoll. Ich würde es auch sehr gerne mal sehen, selber persönlich. Aber ein Fun Fact, eine Deutsche war Teil der riesigen Feierlichkeiten im indischen Fernsehen. Das ist eine Sängerin, Cassandra May Spidman, so ihr bürgerlicher Name. Sie ist aus Duisburg, war jetzt nicht in Indien genau bei der Feierlichkeit anwesend, aber wurde sozusagen per Video zugeschaltet und hat dann, ja, digital mitgesungen. Sie ist sowieso ein Star in Indien. Ich hatte vorher noch nicht von ihr gehört. Das ist sie geworden, weil Modi sie mal in einem seiner Podcasts erwähnt hatte. Wir werden sehen. Die Wahlen, die sind ja von Mai bis Juni. Das ist also nicht mehr so lange hin, ehrlich gesagt. In 4 Monaten schon beginnt das Ganze. Und also ich bin mir sicher, wir werden da nochmal dahin blicken, hier bei der Wochendämmerung.
Da bin ich mir auch sicher.
Digital mitsingen ist Autotune, ne? Entschuldigung, ich muss auch. Das war so ein Beitrag, wo ich die ganze Zeit rumgefeixt habe. Weil immer, wenn ich BJP höre, ich weiß natürlich, dass es total ist. Aber es gibt in Frankreich gibt es eine Bank, die heißt BNP. Und immer, wenn ich BJP höre, denke ich oder macht mein Gehirn daraus Bon Jovial de Paris. Also die fröhlichen französischen Banker. Es tut mir sehr leid, ich will nicht mal so despektierlich sein.
Wieso?
Aber was halt wieder so, ne? Ja, wie das Modi sie in seinem Podcast erwähnt, wo ich immer so denke, was, weißt du, wenn ihr ernstzunehmende Politiker wärt, dann hättet ihr überhaupt keine Zeit für einen Podcast.
Sagst du das mit Blick auf Christian Lindner oder?
Ja gut, der hört ja auch den ganzen Tag nichts. Das ist, ich denke da wirklich immer so, sag mal, Leute, was ist das hier? Was macht ihr da? Das ist so wie Hugo Chavez damals in Venezuela, der irgendwie 4-stündige Fernsehansprachen gehalten hat, weil er nämlich seinen Job nicht macht, weil er Zeit hat dafür. Ich wette, beim Modi ist das genauso. Und wenn nicht, dann trotzdem. So, ich komme jetzt mal, komm. Jetzt machen wir mal wieder was fürs Herz, ja? Ich habe was mitgebracht, und zwar Vögelchen habe ich mitgebracht. Das Thema ist Bürgerwissenschaften. Bürgerwissenschaften ist, wenn, kurz gesagt, wenn unser eins, also so wir Zivilisten, aufgefordert sind, der Wissenschaft Daten zuzuliefern. Das ist, weil WissenschaftlerInnen können das alleine oft nicht. Gerade wenn es um so Felddaten geht. Zum Beispiel habe ich kürzlich auch erst einen Podcast, einen Resonator-Podcast veröffentlicht. Tagfalter-Monitoring. Ja, da geht es darum zu zählen, wie viel Tagfalter denn unterwegs sind. Das kannst du gar nicht als Wissenschaftsinstitution machen. Du kannst nicht tausende und abertausende Leute losschicken, die dann zählen. Darum macht man das per Bürgerwissenschaften. Da kannst du dich bei denen registrieren. Und wenn du sowieso immer dieselbe Strecke mit dem Hund gehst zum Beispiel, kannst halt sagen, okay, ich mache jeden Tag auf derselben Strecke, dieselben 500 Meter oder sowas, gucke ich, wie viele Tagfalter sind denn hier und was sind das für welche, und diese Daten lieferst du dann ein. Bei Lichtverschmutzung kann man sowas auch machen. Gibt es eine sehr schöne App, Verlust der Nacht heißt die, da kannst du messen im Grunde, also kriegst halt ein Geodatum, also dein Standort wird registriert und es wird gemessen, wie viel Licht am Horizont oder am Himmel zu sehen ist und sowas. Und was der NABU macht, das ist Vögelchen zählen. Es gibt in einem festgelegten Zeitraum immer im Winter, das ist die sogenannte Stunde der Wintervögel. Ja, es geht darum, dass du in einem festgelegten Zeitraum eine Stunde lang die Vögel zählst, die bei dir im Garten oder am Futterhäuschen und auf dem Balkon oder im Park oder so sitzt, und die zu melden. Da machen 130.000 Leute mit. Und weil es am Zählwochenende dieses Jahr fies kalt war, waren auch außergewöhnlich viele Vögelchen an den Futterstellen. Vor allen Dingen da, wo es Gratisfutter gegeben hat wahrscheinlich. Und auf Platz 1 mit weitem Abstand ist der Haussperling, auf Platz 2 die Kohlmeise, auf Platz 3 die Blaumeise und auf Platz 4 die Amsel. Das sind die am häufigsten gesehenen Vögel dieses Jahr. Vier Leute haben gemeldet, sie hätten einen Pfau gesehen. Da habe ich gedacht, okay Leute, ihr solltet nicht Citizen Science machen und kiffen. Das verträgt sich irgendwie vielleicht nicht so. Oh ja, bei mir auf dem Balkon war ein Pfau.
Du wirst lachen, aber ich kannte ja früher mal Leute, die haben auf einer Burg gewohnt. Ja. Und da lebte ein Pfau. War so.
Das nicht. Ja. Ist das nicht so ein tropischer Vogel oder so?
Die gibt es schon auch hier in Deutschland, und der latscht dann da halt rum, ne?
Und macht, machen die ja immer. Naja, jedenfalls wollte ich nur sagen, wer mitmachen will, und ich fordere dazu auf, mitzumachen, weil ich finde das was ganz Tolles. Ohne zum Beispiel Bürgerwissenschaften hätten wir vermutlich bis heute nicht erfahren, wie es um den Insektenbestand hier in Deutschland ist. Da gab es ja dieses riesige Citizen Science Projekt, über mehrere Jahrzehnte lief das. Ich glaube, aus Neuss waren die damals, die rausgefunden haben, dass die Biomasse bei den Insekten so stark abgenommen hat. Wer mitmachen will, jedenfalls, die Stunde der Gartenvögel ist das nächste, was es gibt. Die ist immer am 2. Mai-Wochenende. Das wäre der 9. bis 12. Mai dieses Jahr. Also einfach rausgehen, Stunden zählen und melden. Die nächste Wintervogelzählung ist dann nächstes Jahr, 10. bis 12. Januar. Und Tagfalter-Monitoring, das geht immer. Den Link findet ihr in den Shownotes. Da muss man sich halt nur registrieren oder vielleicht vorher mal den Podcast hören, den ich da aufgenommen habe, weil die Forscherin, die das Ganze steuert, konnte, wie heißt denn das? Die macht...
Leitet.
Leitet, das war das Wort, genau, die leitet nämlich das Tagfalter-Monitoring Deutschland. Die erzählt so ein bisschen, für wen das in Frage kommt und für wen eher nicht, weil man sollte das schon einigermaßen gewissenhaft machen, wenn man das macht.
Ja, schön. Immer wieder schöne Nachrichten aus der Tierwelt. Ich habe auch eine gute Nachricht mitgebracht. Aus Frankreich kommt die diese Woche. Und zwar sind ja besonders strenge Abschiebe- und Antimigrationsgesetze momentan schwer in Mode in der ganzen EU. Eigentlich gibt es kaum ein Land mehr, das mitten in dieser Multikrise, in der wir gerade sind, nicht irgendwie versucht, Migration zum eigentlichen Problem zu erklären, ja, um nicht so sehr mit den anderen Problemen sich auseinandersetzen zu müssen. Das ist so ein bisschen meine These. Und eines der Länder, das versucht hat, jetzt besonders restriktive Gesetze zu erlassen, ist Frankreich gewesen. Da hatte Ende November der französische Innenminister eine Verschärfung der Einwanderungsgesetzgebung in den französischen Senat eingebracht. Und da hatten dann schon Menschenrechtsorganisationen gewarnt, weil zum Beispiel Jugendliche unter 13 Jahren direkt abgeschoben werden dürften oder auch Migranten bei der medizinischen Versorgung und auch bei Sozialleistungen benachteiligt werden sollten. Und was ich auch hart fand, also bisher ist es so, dass in Frankreich geborene Kinder, wenn sie ihr 18. Lebensjahr erreichen, automatisch eingebürgert werden, also die Staatsbürgerschaft erhalten. Das sollte auch abgeschafft werden. Es sind einige Punkte drin, die vor allem von rechten Parteien in das Gesetz eingebracht worden sind, weil die Regierung unter Emmanuel Macron wohl seit 2022 schon das Problem hat, dass sie nicht mehr die notwendige gesetzgebende Mehrheit im Parlament hat. Also wenn er irgendwas ändern will in Gesetzen, muss er immer auch mit den Rechten reden. So. Und jetzt war es offenbar so, zumindest hat es die Süddeutsche so geschildert, dass es einen Entwurf gab, der war den Rechten zu links und den Linken zu rechts. Und was hat Emmanuel Macron gemacht? Um das Ganze irgendwie durchzukriegen, hat er einfach alles eingearbeitet, was die rechten Parteien gefordert haben. So. Mhm. Dann hat er aber, und das ist wahrscheinlich eine sehr clevere Strategie von ihm gewesen, ich unterstelle ihm das jetzt einfach mal, dass er das so clever geplant hat, selber den Verfassungsrat in Frankreich angerufen, was so ein bisschen so ähnlich funktioniert wie hier das Bundesverfassungsgericht, ob das Gesetz denn eigentlich mit der französischen Verfassung vereinbar wäre. Und der französische Verfassungsrat hat jetzt diese Woche festgestellt, fast die Hälfte der geplanten Artikel in diesem Gesetz ist es nicht. So, die gelten also alle nicht und das betrifft in erster Linie diese ganzen von den rechten Parteien eingebrachten Artikel. Sprich, Emmanuel Macron hat sein Gesetz durchgebracht und die Anteile, die die Rechten da reingestimmt hatten, werden zum Großteil wieder zurückgenommen.
Ach okay, es ist nicht das gesamte Gesetz jetzt nichtig, sondern nur die Teile. Ah, das ist ja noch cleverer.
Ich hatte zwei verschiedene Zahlen, also entweder 32 oder 37 Artikel von insgesamt 86, also ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte. Muss da jetzt, ist nicht verfassungsgemäß, kann nicht angewendet werden, der Rest ist aber durch. Und das ärgert jetzt natürlich die Rechten enorm. Ja, also die haben sich aufgespult diese Woche dort, fordern eine Verfassungsreform und wollen auch, dass das Volk in einer Volksabstimmung über die Migrationsgesetze abstimmen soll. Aber ich glaube, da kann Macron sich erstmal bis zur nächsten Wahl auch erstmal zurücklegen. Insofern vorerst gute Nachricht.
Ja, der lehnt sich sowieso ganz gerne zurück. Ich habe auch noch was in der Geschichte aus Frankreich. Nun, das ist eigentlich ein Lesehinweis, ein größerer Artikel in Le Monde. Winter 2018, 2019, wir erinnern uns, Gelbwesten. Ja, da haben die Kreisverkehre blockiert und das französische politische und mediale Establishment in Angst und Schrecken versetzt. Vor allen Dingen, weil die mit niemandem reden wollten. Ja, also die Regierung hat ja gesagt, ja, das schickt mal einen Vertreter vorbei, wir reden mit denen. Nee, wir reden nicht mit euch. Ganz witzig. Anfang 2019 hatte Macron dann eine nationale Debatte gestartet. So, das machen die in Frankreich, so Roadshow, Online-Plattform. Und vor allen Dingen, was sie gemacht haben, ist, sie haben so Beschwerdebücher in den Rathäusern ausgelegt. Fast 20.000 gab es von diesen Büchern. Über 200.000 handschriftliche Einträge sind in diesen Büchern, in allen. Und das halt von Menschen, ja, die eher ländlich geprägt sind, eher älter sind, weniger politisiert sind und die darum der Politik und vor allen Dingen den politischen Wissenschaften ja eher verborgen bleiben. Mhm. Frühjahr 2019 sollten die Bücher dem Präsidenten vorgelegt werden, ist aber nicht passiert, weil Notre Dame ist abgebrannt. Frankreich hat dann etwas anderes zu diskutieren, sagt Le Monde jedenfalls. Dann haben sie digitalisiert, ins Nationalarchiv gepackt, dann kam SARS-2 und die Dinger sind vergessen worden. Von der Politik. Macron hatte halt andere Dinge zu tun. Die Wissenschaft allerdings, die ist gerade dabei, diese Dinger auszuwerten. Die sind noch lange nicht fertig, aber Le Monde hat mit einem der Wissenschaftler gesprochen und der sagt, der hätte dann ein weitestgehend unbeachtetes Forschungsfeld gefunden. Und zwar den Diskurs über ländliche Gebiete. Mhm. Das ist ganz interessant, was er so für Antworten gibt. Dass er zum Beispiel ein sehr, sehr starkes Wir-Gefühl gibt, das lokal, regional ungeheuer solidarisch ist und sich aber gleichzeitig gegen die in den Metropolen abgrenzt und sowas. Es ist, und sie gleichzeitig, dass das Wir halt auch immer verknüpft ist mit Worten, die ja darauf hindeuten, dass sie sich klein fühlen und dass sie sich vernachlässigt fühlen. Und das ist ein ganz, ganz interessantes Ding. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei uns funktionieren könnte.
Ja, voll. Wollte ich gerade sagen.
Wir sind halt nicht, also der wesentliche Unterschied ist ja, dass wir nicht so zentralisiert sind wie Frankreich.
Ne? Das stimmt, aber Bürgerämter bzw. Rathäuser haben wir auch. Nun leg mal ein paar Bücher hin und dann sollen die da mal reinschreiben, was sie denken.
Ja, das also kann man, also ja. Also ich meine, immer wenn man guckt, ja. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben auch, klar, wenn du bei uns in der Provinz bist und mal in die Köpfe guckst, sieht es in den Köpfen genauso provinziell aus wie in den Köpfen in der französischen Provinz irgendwie. Man müsste das echt mal ausprobieren.
Ja, voll. Würde mich wirklich interessieren.
Ja, vor allen Dingen, wer dann da reinschreibt, ob da die Oma hingeht, die sich sonst nicht äußern kann, oder ob da auch wieder die ganzen Nazis, die sowieso immer beim Montags-Querdenker-Spaziergang unterwegs sind, da ihre Scheiße ablassen.
Aber ich meine, jeder ist ja mal, also in den auf dem Land ist ja das Rathaus und das Bürgeramt quasi das Gleiche. Und da ist ja jeder regelmäßig, also immer mal wieder, ne, weil dies und das, Formulare, neue Perso, bla bla. Und wenn man dann zum Beispiel im Eingang gesagt bekommt, hey, und hier liegt übrigens dieses Buch, schreiben Sie doch mal was rein.
Ja.
Das würde bestimmt gut
funktionieren. Ja, klar, wenn da irgendein Sachse reinschreibt, er fühlt sich fremd im eigenen Land wegen der ganzen Ausländer, dann schreibt das da rein, dann filtert man es hinterher halt raus bei der Auswertung, indem man einfach mal guckt, wie ist denn hier eigentlich der Ausländer? Und der, ja, komm, du redest scheiße, mein Freund, geh weg. Kann man auch, ja, ist ja, gab's doch auch gerade wieder irgendwie, der Sachsen-Monitor ist so ein regelmäßiges Ding, wo genau so eine Frage so beantwortet wurde, man fühlt sich fremd im eigenen Land und die haben halt, da wohnt halt praktisch niemand anders als Sachsen. Und man kann es den anderen ja auch nicht verdenken.
Ja, aber deswegen regen sie sich ja auch dann auf, wenn zum Beispiel die Bahn eine Werbung macht mit einer schwarzen Frau oder so.
Ja, das,
also das ist ja schon zu viel. Da fühlen sie sich ja schon sehr fremd dann.
Jetzt gerade auch, es gibt irgendwie so eine Initiative, habe ich jetzt im Radio gehört die Tage, gibt irgendwie eine Initiative, buntes oder weltoffenes Thüringen oder so ähnlich.
Ja.
Und da erzählten sie auch von einem, der hätte auch ein Forschungsgespräch gehabt mit einem Bewerber und so. Und dann hätte dieser Bewerber gesagt, ja, alles ganz prima. Jetzt kläre ich, das muss ich nur noch mit meiner Familie klären, ob wir uns Thüringen wirklich antun wollen.
Ja.
Ja, da sind wir mittlerweile.
Da ist Thüringen mittlerweile.
Ja. Thüringen ist Teil der Bundesrepublik. Das ist, im Grunde ist da die ganze Bundesrepublik. Das ist ein Problem der ganzen Bundesrepublik. Ja, wir können ja Sachsen und Thüringen und Sachsen-Anhalt und diese ganzen nach rechts gekippten Regionen, die können wir nicht einfach abklemmen. Schön wär's, dann können die unter sich bleiben und sollen in ihrem eigenen Saft kochen, aber so geht das halt nicht. Ne? Ist halt Bundesrepublik Deutschland. Damit ist das unser Problem. Wir müssen irgendwas, müssen wir mit denen machen. Irgendwie müssen wir mit denen umgehen.
Stimmt.
Naja.
Hier, kommen wir nochmal hast du noch was, ein Thema?
Ich habe ja immer was.
Ja, dann. Meiner hat ja immer was.
Nein, ich habe nichts.
Dann kommen wir zum Limerick der Woche. Thema diese Woche war das Thema Arbeit und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Herr Sisyphos wälzte allein bergauf Tag für Tag einen Stein. Doch dann jedes Mal fiel er wieder ins Tal und Sisyphos seufzte: Gemein.
Huiuiuiuiuiui. Aber ist nicht so gut angekommen, das Thema, habe ich, ne? Also irgendwie kam es
ja immer nicht so viel wie sonst, ja.
Ich nehme natürlich den von Heiko.
Aha.
Kada und Holger kamen nicht überein. Sollen es Arbeit, Brillen oder doch Tiere sein? Über derlei Disput amüsiert man sich gut. Beim Brillenbär-Arbeitnehmerverein.
Sehr gut. Ich nehme den von Melina, der Millimerick diese Woche. Geht so. Arbeit muss sich wieder löhnen, hört man die Ferengi tönen. Nach unten treten, zum Mammon beten und der Sabotage frönen. Immer schön auf FDP.
Sehr schön. Ja, immer feste drauf, komm.
Ja, ist ja wieder, ich hätte das, was ich letzte Woche gemacht habe, mit FDP blockiert und FDP verweigert und hätte ich auch wieder machen können. Es waren nur interessanterweise wieder die gleichen Themen, deswegen habe ich gedacht, nee, es ist irgendwie Quatsch.
Ja, das ist eins, wo sich da habe ich dann sogar gestaunt. Es gibt irgendwie eine neue EU-Richtlinie, die es solchen handybasierten Aktienhandelsplattformen, sowas wie Trade Republic,
ja,
die es denen schwerer oder unmöglich machen soll, kostenlose Dienstleistungen anzubieten oder sowas. Und es hieß, dass nur die Bundesrepublik Deutschland versucht hätte, sich dagegen zu wenden. Also das ist dann tatsächlich ja das Finanzministerium unter Ägide der Ferengi. Vielleicht haben die auch manchmal eine gute Idee. Vielleicht wussten sie aber auch, dass es sowieso nichts bringt, weil, ne? Mhm. Dann ist es halt einfach so zu tun, als würde man arbeiten. Wo ist denn das Ergebnis ihrer Arbeit? Ja, nee, das können sie nicht sehen, weil die anderen kaputt gemacht.
Was sind wir für ein Thema für die nächste Woche?
Ui.
Faschisten?
Oh.
Vögel?
Vögel!
No.
Vögelchen.
Tiere funktionierten ja bisher immer sehr gut. Dann Vögelchen. Oder Tagfalter. Ah, nee, komm, Vögelchen.
Sind ja auch irgendwie Vögelchen.
Was? Seit wann das?
Fliegt's rum?
Ja.
Also.
Na gut. Dann kommt jetzt der Börsenticker. Montag.
Wall Street auf Rekordkurs.
Dienstag.
Wall Street Anleger drosseln das Tempo.
Mittwoch.
Neue Rekorde an der Nasdaq.
Donnerstag.
US-Anleger bleiben zuversichtlich.
Und Freitag.
DAX wieder auf Kurs gehen, rekordhoch.
Juhu. Ja, schön. Da gehen wir doch gut gelaunt aus der Woche und hier kommt der Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was hast du denn noch finden können, was du gerne ergänzen oder korrigieren würdest?
Also als erstes würde ich gerne auf einen Text in der Taz hinweisen, den ich ganz schön fand zum Thema, warum gehen eigentlich die Zahlen von Polizei und VeranstalterInnen auf Demos so weit auseinander oft? Ganz nett fand ich da auch einen Bewegungsforscher, der interviewt wurde und der sagte, er nimmt meistens so den Mittelwert aus beiden Werten. Aber ja, für alle, die sich da interessieren, welche Methoden es so gibt, fand ich ganz spannend.
Cool.
Dann sozusagen noch eine kleine Ergänzung. Du hattest ja gesagt, dass so ungefähr 1,5 Millionen EigentümerInnen Probleme bei der Finanzierung, bei dem Austausch von Heizungen haben. Tatsächlich ist das noch eine der niedrigeren Schätzungen. Also dieser Fachrat sagt sozusagen, dass es mindestens diese 1,5 Millionen sind. Das wären ungefähr 11% der EigentümerInnen. Wahrscheinlich aber deutlich mehr. Als man die EigentümerInnen selbst befragt hat, haben ungefähr 40% angegeben, dass sie sich die Investition nicht leisten können. Der Fachrat selbst ging so von 15-30% aus. Ja, zeigt ja aber wieder einmal mehr, dass da politische Lösungen auf jeden Fall klug sind. Dann diese Kredite des Bundes für Auslandsinvestitionen heißen Exportkreditgarantien oder Hermes-Deckung, nicht Hermes-Kredite. Irland hat Grundwasser. Dazu, wie groß da die Reserven sind, da habe ich aber ein bisschen unterschiedliche Zahlen gefunden. Aber sie haben auf jeden Fall Bestände.
Good to know.
Und diese Bürgerstudie, die uns die Daten zum Insektensterben geliefert hat, die kam nicht aus Neuss, sondern aus Krefeld und wurde da von 1989 bis 2016 durchgeführt. Da haben Freiwillige eben den Bestand der Insekten mithilfe von so Flugfallen ausgewertet. Und dann eigentlich nur ein kleiner Versprecher, weil du sagtest zum Einwanderungs- beziehungsweise ja eigentlich mehr oder weniger Abschiebegesetz in Frankreich, dass Jugendliche unter 13 direkt abgeschoben werden können. Das sind natürlich Kinder unter 13 und auch Kinder, die mit unter 13 nach Frankreich gekommen sind. Sonst gelten da eigentlich andere Regeln. Genau,
stimmt.
Das war's für heute.
Wunderbar, vielen Dank für die ganzen Ergänzungen und die Korrektur und bis bald.
Bis bald.
Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung und wie immer am Ende bedanken wir uns recht herzlich, dass ihr diese Sendung überhaupt möglich macht. Insbesondere bei den Ultras und beim Fanclub bedanken wir uns, indem wir jetzt gleich ihre Namen vorlesen, aber ihr müsst nicht dort Mitglied werden. Also ihr müsst einerseits nicht so viel Geld geben, es reichen auch kleine Beträge und ihr müsst das auch nicht bei Steady tun, ihr könnt es auch direkt auf das Konto tun. Alles Weitere dazu findet ihr auf wochendämmerung.de. Wir sind auf jeden Fall auf ewig dankbar und lesen jetzt hier die Ultras und den Fanclub vor.
Dins 1.
Auf die Straße und vors Gericht gegen die AfD.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack findet derzeit alles trist und grau und wartet sehnsüchtig auf das zarte Grün des Frühlings.
Ich hab's schon gesehen, die ersten Krokeen sind schon teilweise in den Baumscheiben.
Kroketten.
Marc Bremer,
Oliver Delpi,
der Olaf und der Fiete,
Für mehr Hundesnacks, der Maya Fanclub,
Silke Dietz,
der Monkeydom Dominik Wagner,
Doppeldecker Fahrrad,
Erik Fröhlich,
Cecilia Meribel Gutierrez Sepulveda de Wagner,
David Hasenbeck,
Adrian Hauptmann,
Stefan Havranek,
der Dösewicht schaut heute mal besonders dumm aus der Wäsche,
Katharina Hüll,
der Jan,
Arndt J. Kästner,
was, keine Kapern,
Jule Krohn,
Sabine Lorenz,
Müsli Müsli Miam Miam Miam,
Rufus Platus,
Nusan Chris und Moni,
Jörg Scheckis für mehr Flausch,
Christi Tönig zu,
Joachim Urlaß,
So dann muss und so weiter,
Wing Commander Lord Flashards Verbotsliste zur Rettung der Welt, ab sofort verboten sind untarifierte Angestelltenverhältnisse.
Jens Viehweg,
Bert und Froschi Wehmöller,
Andreas Werner,
Justus Wilhelm
und hier der Fanclub,
Anja und Jan aus Bielefeld,
Janine Schöne,
Jan und Steffi empfehlen euch Time is Up von Marc Benecke und so weiter.
Sebastian fragt wie Enno Friedland, was machen Sie eigentlich beruflich? Ich arbeite als E-Mail-Verteiler in einer großen Behörde.
Lisa und Sebastian.
Fällt mir gerade, habe ich mal als Ferienjob gemacht in der Bank, Hausbote. Das ist total cool. Bin ich die ganze Zeit mit so einem Karren rumgefahren, habe Post verteilt und eingesammelt und so. Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Florian Beisel.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Bibi Blockchain macht jetzt ein KI.
Bibi Blocksberg.
Björn Borana.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Antonio Coimbra de la Coronia y Acevedo.
Gian Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Noch was von Hagenräter. Wollen Sie eine von den Bananen hier? Das sind Bio-Bananen. Das Flugzeug, das sie hergeflogen hat, flog mit Rapsöl.
Cristiano del Tauscho.
Felix, der für ein fantastisches Jahr Wochendämmerung dankt und allen Beteiligten und ZuhörerInnen einen guten Rutsch wünscht. Na.
Daniela Stark empfiehlt, die Vorträge des 37C3 nachzuhören. Die sind informativ und unterhaltsam.
Roland Erk.
Nobody expects the Spanish Inquisition.
Claude Funkhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei dein Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Anne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Bärbel Grothaus.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
Ricardo Gatter.
Jonas Günther.
F&H.
Annika H.
Simon Hägler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Frau Rabe hasst Schnee.
Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sven Hennessen.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst hört hier privat zu.
Katharina Herbst wie Winter.
Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
Michael Heine.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Fauli, das Faultier, stellt klar, ich bin nicht faul, nur langsam.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Der Oberfrippenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Uroma, Uroma um.
Tobias Johannes.
Matthias Johansen.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Oder heißt er vielleicht Arne Kamola? Und ich spreche das nur so aus, weil ich seit über 20 Jahren in Berlin lebe. Kamola. Wer am Ende ist, kann von vorn anfangen, denn das Ende ist der Anfang von der anderen Seite. Karl Valentin.
Kamikasi.
Jasmin Kiselirmak.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski, wir sind keine Kanzlei.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Ist die Bezeichnung Kanzlei eigentlich gesetzlich geschützt oder darf sich jeder Kanzlei nennen? So wie Institut.
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Fände ich total gut, dann würde ich eine Kanzlei aufmachen. Verdammt, wo war ich?
Wir waren bei Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Krüger.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Pisse Langsocke.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone, long gone and out of this world.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Mannig.
Martin Meschke.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Mysteriös. Anti-Nazi-Demos melden bislang noch keine Unterwanderungsversuche durch Rechtsextreme.
Ja, aber Linksextreme. Hat ja die CSU gemeldet, dass die Demos durch Linksextreme unterwandert werden. Hm. Nicht nur die CSU, ich glaube der Aiwanger auch.
Ja, ja.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Edo Opferkathole.
Michael Ott.
Boris Perner.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Claudia Pschack.
Sebastian Quapp.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber, sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
Florian Rempel.
Sabine Reppschläger.
Miriam Richter wie der Henker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Rüdrutz.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Du hast Jürgen Schäfer vergessen.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Danke und schöne Grüße.
Susanne Schulze.
Dirk Schumann.
Schipp und so.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung. Genau wie?
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Blasenstein.
Pfotenziegelstein.
Pommes Stein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Mr. Tipp.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben frei und ihre Ruhe, denn Priscilla und Gwyneth Molesworth treiben sich mal wieder sonst wo rum.
Sebastian und Henry.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und remember, be gay, do crime und hört auch den Lila-Podcast.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Yannick Völker.
Quizfrage. Was ist der Wirrindheitsplural von Globulus?
Globulusse.
Ist es nicht Globulen?
Nee, das ist ja der Globulen ist ja der Plural von Globuli.
Ach so.
Ein Globuli, mehrere Globulen.
Ach ja. Na gut, du weißt es besser als ich.
Ja. Ich weiß immer alles besser, weißt du doch.
Stimmt.
Nee, kannst du ja gar nicht wissen, weil ich weiß das ja besser. Oh Gott. Ah, mein Gehirn. Ah. Man tut, was man kann.
Andreas Waschk.
Tim Weber.
Mostertech empfiehlt einen Besuch am Dante-Stand bei den Chemnitzer Linux-Tagen am 16. und 17. März 2024, weil wir da zeigen, wie Techies es in Gruppen tun. Was?
Moment, Chemnitz.
Es gibt neue Aufkleber für alle.
Chemnitz ist auf Platz 2 der Rentenhöhen-Dingsi, was ich eben erzählt habe. Das heißt, nach Chemnitz will man sowieso vielleicht.
Ja, ich war da auch schon mal in Chemnitz. Und fand's voll nett. Ja, ich war natürlich in einer linken Bubble unterwegs, aber überhaupt.
Die linke Bubble in KMS unterwegs.
Die gibt es da, die linke Bubble. Und die sind alle sehr, sehr nett. Und insofern, ich glaube, als weiße Person kann man da schon leben.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker jeglicher Art verringern die Arbeitseffizienz quasi immens. Weisheiten von Alkoholics und Obenix.
Ja, darum haben wir ja auf Arbeit auch immer getrunken. Also. Auch einfach damit nicht auffällt, dass wir nach 3 Stunden schon fertig waren. Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Sag Nein zur Arbeit.
Nein! Mapten. Banafk.
Und Martin Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich spare auf Verhältnisse, in denen ich nicht auf dem Beifahrersitz eines Autos im Wald, im Wittelsbacher
Regen.
Land, im strömenden Regen eine Sendung aufnehmen muss.
Oh Mensch. Ja.
Das Schlimmste ist, wie komme ich jetzt gleich, weil das ist so ein Auto mit so einer riesigen Mittelkonsole, was ich vom Autoverleih habe. Ich weiß nicht, wie ich gleich trocken auf die Fahrerseite zurückkomme, wenn ich weiterfahren will.
Du musst den Sitz ganz nach hinten, also die Sitzlehne ganz nach hinten drehen.
Und dann über die Rückbank
dann
nach vorne.
Hinterkrabbeln über die, genau.
Ja, vielleicht gehe ich auch einfach die 2 Meter einfach mal rund ums Auto und schau mal dabei ein bisschen.
Das war die Wochendämmerung vom 26. Januar 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.